NDR Info. Echo des Tages.
Schönen guten Abend. Für Angela Merkel gibt es in diesen Tagen vor allem ein Thema. Die Krise in der Ukraine. Die Bundeskanzlerin hastet von einem Treffen zum nächsten, um eine Friedenslösung voranzubringen. Gerade sitzt sie im Flugzeug nach Washington. Station davor die Münchner Sicherheitskonferenz, das weltweit größte Treffen von Politikern und Militärs. Wir fassen die Ergebnisse dieser Konferenz zusammen und kommentieren, ob sie mehr als einen Austausch von Positionen gebracht hat. Zwei Wochen nach der Wahl in Griechenland geht es außerdem um die neue Regierung dort. Ministerpräsident Alexis Tsipras stellt gerade im Parlament sein Programm vor und muss dabei der Realität ins Auge blicken, dass es einen Schuldenschnitt wohl nicht geben wird. Weiteres Thema ist die SPD. Die Spitze der Partei sitzt im brandenburgischen Nauen zusammen, um den Kurs der nächsten Monate abzustecken. Das und mehr jetzt hier. Ich bin Antje Diekans. Herzlich willkommen. Zuerst der Blick zur Münchner Sicherheitskonferenz. Die wurde heute vom ehemaligen UNO-Generalsekretär Kofi Annan eröffnet. Er mahnte, die Rolle der Vereinten Nationen als zentraler Stützpfeiler und Garant der internationalen Sicherheit sei gefährdet. Auch weil der Sicherheitsrat durch die Konfrontation Russlands mit den westlichen Ländern quasi lahmgelegt sei. Die Ukraine-Krise blockiert alles. Auch Diskussionen über andere Themen auf der Münchner Konferenz. Tim Aßmann fasst zusammen, was sich vor und hinter den Kulissen abspielte.
Eigentlich sollten der Nahe Osten und der islamistische Terrorismus im Mittelpunkt stehen, auf der Bühne der Sicherheitskonferenz. Aber auch am dritten und letzten Tag des Treffens überlagerte der Ukraine-Konflikt die anderen Themen. US-Außenminister John Kerry appellierte an die europäischen Partner, Geschlossenheit zu zeigen, sich nicht spalten zu lassen. Kerrys Worte waren wohl aber auch eine Botschaft an Russland.
No matter what.
Egal was kommt, wir stehen zusammen in der Unterstützung der Ukraine und in der Überzeugung, dass Grenzen nicht mit Gewalt verändert werden können. Nicht in Europa und auch nirgendwo sonst. Als er das sagte, hatte John Kerry zahlreiche Spitzentreffen in den Hinterzimmern des Tagungshotels geführt. Hauptthema dabei, die Bemühungen um einen Waffenstillstand in der Ostukraine. Angetrieben durch die deutsch-französische Initiative, mit der das im September geschlossene, aber nie wirklich umgesetzte Abkommen von Minsk mit neuem Leben erfüllt werden soll. So hat es Angela Merkel formuliert. Nun ist am kommenden Mittwoch in Minsk ein Spitzentreffen zwischen Merkel, Frankreichs Präsident Hollande und den Präsidenten von Russland und der Ukraine, Putin und Poroschenko, geplant. Vorher trifft die Kanzlerin aber in Washington den US-Präsidenten. Barack Obama ist gegen Waffenlieferungen an die Ukraine. Der einflussreiche republikanische US-Senator John McCain ist dafür. Das machte er auch auf der Sicherheitskonferenz deutlich. Und er warnte davor, im Umgang mit Russland Schwäche zu zeigen. Putin will keine diplomatische Lösung. Er will die Ukraine und Russlands andere Nachbarn dominieren. Er mag taktische Kompromisse machen, aber nur als Vorspiel für weitere Aggression. Merken Sie sich meine Worte. Für die Bundesregierung sind Waffenlieferungen der falsche Weg. Außenminister Frank-Walter Steinmeier nannte sie auf der Bühne in München hochriskant und kontraproduktiv.
Sind wir nicht schon jetzt nah am Point of No Return, wo dann Lösungen am Verhandlungstisch endgültig ausscheiden? Deshalb sind wir so beharrlich in der Diplomatie, anders als im echten Leben, mag Penetranz vielleicht sogar eine Tugend sein.
Thema am letzten Konferenztag war auch der Atomstreit mit dem Iran. Ein Abkommen sei erreichbar, zeigte sich Teherans Außenminister Zarif optimistisch. Und er verlangte erneut, zeitgleich zu iranischen Zugeständnissen müssten die westlichen Sanktionen abgebaut werden. Beide Seiten wollen eine Einigung, sagt Volker Perthes, Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik.
Für Präsident Obama und seine Administration wäre eine Einigung hier ein wirklich großer außenpolitischer Erfolg. Eine solche Einigung würde den Nahen und Mittleren Osten sicherer machen. Und für Präsident Rouhani wäre es der Beweis dafür, dass er zu Recht gewählt worden ist. Und es würde ihm sehr viel mehr Handlungsfreiheit nach innen und außen erlauben.
In Erinnerung behalten werden viele Konferenzteilnehmer aber eben vor allem die Diskussionen über den Ukraine-Konflikt und dabei auch die Rede des russischen Außenministers Lavrov. Die erfahrene Diplomaten wie den Leiter der Sicherheitskonferenz Wolfgang Ischinger an den Kalten Krieg erinnerte. Bedrückend nannte Ischinger Lavrovs Auftritt. Nun, nach der Nachricht über die geplanten Verhandlungen in Minsk, sagte Ischinger, ein Funken Hoffnung sei da.
Ein Funken Hoffnung. Die Ausgangslage nach der Münchner Sicherheitskonferenz scheint damit nicht viel anders als vorher zu sein. Was hat das dreitägige Treffen denn dann gebracht? Klaus Kastan kommentiert, wie sich die Haupt- und Nebenakteure in München präsentierten.
Alles ist wichtig auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Die Reden und Gespräche und natürlich die Gäste. Am wichtigsten sind die Besucher und Delegierten in der zweiten und dritten Reihe. Und am schlimmsten ist, sie glauben es auch. Das hört sich vielleicht despektierlich an, ist aber auch so gemeint. Die wirklich wichtigen Akteure verhielten sich eher bedeckt. Die Welt ist in Unruhe, da wollte offensichtlich niemand mit giftigen Worten weiteres Öl in die Krisenherde gießen. Angela Merkel gab sich auf ihrer Städtetour Kiew, Moskau, Washington beim Zwischenstopp in München staatsmännisch, zurückhaltend, skeptisch. Keine falschen Erwartungen wecken, ist ihre Devise. Wer zu viel verspricht, kann am Ende nur verlieren. US-Vizepräsident Joe Biden und der russische Außenminister Lavrov zeigten auf der Münchner Konferenz Muskeln. Von Verständigung beim Ukraine-Konflikt keine Spur. Hinzu kommt, US-Senator John McCain attestierte am Rande der Konferenz der Kanzlerin, keine Ahnung zu haben, nachdem sie dafür plädierte, keine Waffen nach Kiew zu schicken. Damit provozierte der große alte Mann der amerikanischen Politik nicht nur Merkel, sondern auch den eigenen Präsidenten in Washington. Eine gute Vorlage für die anstehenden Gespräche Merkel-Obama. Aber klar ist auch, längst geht es nicht nur um den blutigen Krieg zwischen den sogenannten Separatisten und der ukrainischen Armee sowie der schlimmen Rolle Moskaus in diesem Konflikt. Die Russen fühlen sich von der westlichen Wertegemeinschaft, insbesondere von der NATO, in die Ecke gedrängt. Ein Nebensatz in der Rede von Lavrov hat das deutlich gemacht. Das weltweite Raketenprogramm, mit dem die USA alle anderen Länder militärisch in Schach halten wollen, empfindet Moskau als aggressive Strategie gegen den eigenen Machtbereich. Es geht nicht nur um die Zukunft der Ukraine, aber die Lösung dieses Konflikts ist die Basis für zukünftiges Vertrauen, das in den zurückliegenden Jahren völlig verloren gegangen ist. Es muss gelingen, Moskau wieder in die europäische Sicherheitsarchitektur zu integrieren. Positiv, dass es jetzt am Mittwoch wegen der Ukraine-Krise zu einem Gipfeltreffen in Minsk kommen wird. Was auf der Konferenz in München spürbar geworden ist, wie weit weg wir Deutschen von den internationalen Krisen sind. Im wirtschaftlichen Überfluss vergisst man schnell, über den eigenen Gartenzaun zu blicken. Auf der Sicherheitskonferenz in München war das anders. Hier im Tagungszentrum des feinen bayerischen Hofes spürte man bei jedem Gespräch, wie explosiv die derzeitige Weltlage ist. Uns geht es materiell gut, aber die Wirklichkeit sieht anders aus. Wir sollten aufhören, uns was vorzumachen.
Klaus Kastan kommentierte die Ergebnisse der Münchner Sicherheitskonferenz. Wenn jemand im Moment fast so viel reist wie Angela Merkel, dann ist es die neue griechische Regierung. Seit sie vor 2 Wochen an die Macht kam, haben der neue Ministerpräsident Alexis Tsipras und sein Finanzminister einen Besuchsmarathon quer durch die europäischen Hauptstädte absolviert. Dabei holten sie sich viele Körbe ab. Einen Schuldenschnitt für Griechenland will keiner der Regierungschefs mitmachen. Doch die Zeit drängt für Tsipras. Schon Ende dieses Monats läuft das Hilfsprogramm für Griechenland aus. Bis dahin sollte er wissen, wie es weitergeht. Gerade stellt Tsipras im griechischen Parlament sein Regierungsprogramm vor. Thomas Bormann berichtet.
Der neue griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras hat seinen Wählern versprochen, die Sparpolitik sofort zu beenden und einen Schuldenschnitt für Griechenland durchzusetzen. Auf seiner Tour durch europäische Hauptstädte hatte er in der vergangenen Woche aber eine Abfuhr nach der anderen kassiert. Kein einziges Land der EU unterstützt einen Schuldenschnitt für Griechenland. Mit seiner Forderung nach einem Ende der Sparpolitik stieß Tsipras zwar auf Verständnis, aber auch auf viele Zweifel, wie dieses Ziel konkret umgesetzt werden soll. Zurück in Athen aber ließ Tsipras sich von seiner Syriza-Fraktion feiern und klang noch einmal so wie im Wahlkampf, als er rief, die Sparpolitik zähle nicht zu den Grundfesten oder zu den Gründungsprinzipien der Europäischen Union.
Die Lytotita δεν αποτελεί κανόνα της Ευρώπης, δεν αποτελεί ιδρυτική συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Noch klingen die Vorschläge recht vage, wie die griechische Linkspartei Syriza ihre Wahlversprechen umsetzen will. Höhere Steuern für Reiche soll es geben, Syriza will mehr gegen die Steuerflucht tun. Aber dennoch, Griechenland bleibt auf Hilfskredite der anderen Euro-Länder angewiesen. Wenn Griechenland sich nicht mit den Kreditgebern auf eine gemeinsame Linie einigt, droht die Staatspleite. Noch ist nicht erkennbar, wie sich Alexis Tsipras einen Kompromiss vorstellt. Tsipras freilich dreht den Spieß einfach um und sagt, er habe doch noch Vorschläge gemacht, nämlich Wachstum statt Sparpolitik. Jetzt warten wir auf Vorschläge von unseren Partnern. Wir warten mit besonders großem Interesse auf die Vorschläge aus Deutschland. Leider sei da aber noch nichts Konkretes gekommen, so Tsipras. Tsipras Amtsvorgänger, der abgewählte konservative Ex-Ministerpräsident Andoni Samaras, warnt die neue Regierung, den Bogen nicht zu überspannen. Wenn Syriza hier einen Konflikt zwischen Griechenland und seinen Partnern heraufbeschwört, dann wird unser Land verlieren. Es ist nicht die Regierung, die dann verliert, sondern das Land. Und Samaras fügt hinzu, wenn du dich mit jemandem anlegst, dann musst du dir sicher sein, dass du nicht auf ihn angewiesen bist. Aber je mehr deine Schulden steigen, desto abhängiger wirst du von deinen Kreditgebern. Also wenn du dich mit ihnen anlegst, wird es nur noch schlimmer werden. Diese Äußerungen geben einen Vorgeschmack auf die kommenden Tage, wenn die Abgeordneten im griechischen Parlament über das Programm der neuen Regierung debattieren. Am späten Dienstagabend stimmen die 300 Parlamentarier dann über die neue Regierung und ihr Programm ab. Die Mehrheit gilt als sicher. Schließlich haben die beiden Koalitionsparteien eine bequeme Mehrheit im Parlament, die Linkspartei Syriza und die rechtspopulistische Partei Unabhängige Griechen.
Das war ein Beitrag von Thomas Bormann. Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. In der SPD-Spitze hat es zuletzt kräftig geruckelt. Parteichef Gabriel und Generalsekretärin Fahimi sind sich uneins über den Umgang mit den Pegida-Demonstranten. Und auch die Edati-Affäre steckt den Sozialdemokraten in den Knochen. Jetzt will sich der Vorstand während einer Klausur im brandenburgischen Nauen neu zusammenfinden. Angela Ulrich berichtet.
Die roten SPD-Fahnen flattern im Wind, schwarze Limousinen rollen über Kopfsteinpflaster auf den Hof des Landguts Borsig bei Nauen im Havelland. Weit ab der Hauptstadt im Brandenburgischen hält die SPD Einkehr. Herausfinden, warum das bisher nicht funktioniert, die Ernte kraftvoller Regierungsarbeit auch bei den Umfragewerten einzufahren. Familienministerin Manuela Schwesig gibt sich zwar entspannt.
Maßstab für gute Politik, für gute Regierungsarbeit sind nicht in erster Linie Umfragen, sondern in erster Linie, was kommt konkret bei den Menschen an.
Aber die Partei ist unruhig, festgemauert bei 25%, trotz aller Bemühungen. Da muss mehr Einigkeit her, sagen viele. Einer, dem manch querliegender Ton vorgeworfen wird, ist SPD-Vizechef Ralf Stegner. Der wirkt allerdings nicht so, als wolle er sich künftig den Mund verbieten lassen.
Ich gehöre zu denjenigen, die im Angriff arbeiten und die zeigen, dass wir jetzt nicht große Koalition für immer wollen, sondern dass wir eine Alternative zur Union sind. Man braucht Stürmer, Verteidiger, Mittelfeld, muss über beide Flügel stürmen, wenn es was werden soll.
Erfolgreiche Torschüsse will die SPD künftig vor allem bei den 30 bis 50 50-jährigen Landen der sogenannten arbeitenden Mitte. Da haben zuletzt besonders viele ihr Kreuz nicht mehr bei der SPD gemacht. Für sie wollen die Sozialdemokraten bei der sogenannten Familienarbeitszeit ansetzen, bei mehr Flexibilität mitten im Berufsalltag. Familienministerin Schwesig wird die neue Arbeitsgruppe dazu leiten.
Es geht darum, dass Teilzeit nicht dauerhaft eine Sackgasse sein darf für Frauen und Männer, sondern dass es möglich sein muss, in Familienphasen mit kleinen Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen Teilzeit zu arbeiten, ohne große Nachteile zu haben.
Bei ihrem ersten Vorstoß zu diesem Thema hatte sich Schwesig vor einem Jahr allerdings eine blutige Nase geholt. 30-Stunden-Woche für Eltern, steuerfinanziert. Die Kanzlerin hatte diesen Vorschlag sang- und klanglos abgeräumt. Auch jetzt dämpft Parteichef Gabriel zu hohe Erwartungen.
Auf der heutigen Tagung wird es sicherlich nicht darum gehen, jetzt irgendwie konkrete Programme aufzuschreiben.
Dafür teilt der SPD-Chef dann so deutlich wie noch nie gegen den Genossen Hartmann aus. Der SPD-Innenpolitiker steht in der Edati-Affäre in der Kritik. Als möglicher Informant des früheren Abgeordneten gegen den Ermittlungen wegen Kinderpornografie laufen. Michael Hartmann hat sich zuletzt entschlossen zu schweigen. Gabriel missfällt das.
Die Aussageverweigerung kann man zwar strafrechtlich verstehen, für einen Politiker, finde ich, ist sie schwer zu verstehen. Und sie ermöglicht jede Form von Verschwörungstheorie. Und deswegen wäre es besser, wenn der Michael Hartmann einfach sagen würde, was er weiß.
Auch die Außenpolitik hält Einzug ins Havelland. Sigmar Gabriel lobt die Ukraine-Initiative von Angela Merkel gemeinsam mit François Hollande ausdrücklich.
Ich persönlich finde es mutig, dass die beiden das ohne Netz und doppelten Boden versucht haben. Es gibt ja oftmals so Hinweise, Politiker sollten sowas erst in Gang setzen, wenn es sowieso schon klar ist, dass es zum Erfolg führt. Das haben die beiden nicht gemacht.
Waffen für die Ukraine werde es mit dieser Bundesregierung aber keinesfalls geben, wiederholt der SPD-Chef. Da sei sich die SPD mit der Union völlig einig. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg ist Gast auf der SPD-Klausur und lobt das Engagement Deutschlands. Am Montag wird dann EU-Kommissionspräsident Juncker erwartet. Da ist Europa und die Griechenland-Krise der Schwerpunkt.
Ein Beitrag von Angela Ulrich. In Dresden hat heute zum ersten Mal die Pegida-Abspaltung Direkte Demokratie für Europa demonstriert. Es gab nur wenig Zulauf. Die Polizei zählte etwa 500 Teilnehmer. Die Veranstalter um die frühere Pegida-Sprecherin Katrin Oertel hatten 10-mal so viele angemeldet. In Leipzig wollte das islamkritische Bündnis Legida eigentlich morgen auf die Straße gehen. Aber diese Veranstaltung findet erst gar nicht statt. Ines Meinhardt berichtet.
Legida darf am Montag nicht demonstrieren. Dieses Verbot wurde ausgesprochen von der Stadt Leipzig. Es könnten nicht die notwendigen Polizeikräfte zur Verfügung gestellt werden, heißt es in einer Mitteilung, unter Berufung auf das Innenministerium. Doch das Ministerium weist die Verantwortung für die Absage von sich. Für die Absicherung der Legida-Demonstration sei die Polizeidirektion Leipzig zuständig, sowie die Stadt als Versammlungsbehörde. Ministeriumssprecher Jan Meinl erklärt, dass durchaus eine große Anzahl von Polizisten zur Verfügung Stünde.
Für den Montagabend stehen in Leipzig in etwa 1000 Polizisten zur Verfügung. Das ist die größte Anzahl an Polizisten, die in Sachsen an einem Ort am Montagabend überhaupt verfügbar ist. Insofern muss natürlich die Versammlungsbehörde jetzt überlegen, ob sie mit dieser Zahl an Polizisten auch die angemeldeten Versammlungen absichern kann.
Auf der Internetseite der Stadt Leipzig wird der Oberbürgermeister Burkhard Jung mit den Worten zitiert: Ich muss zur Kenntnis nehmen, dass in Sachsen offenbar Polizeinotstand herrscht und es nicht möglich ist, das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit zu gewährleisten. Die Legida-Organisatoren bezeichnen das Demonstrationsverbot als staatliche Willkür. Das Bündnis hatte seine Anhänger auf seiner Facebook-Seite über die neuen Demonstrationstermine abstimmen lassen. Laut Stadtverwaltung wurden 5.000 bis 10.000 Menschen angemeldet. Die 5 angemeldeten Gegendemonstrationen zu Legida sind von dem Versammlungsverbot nicht betroffen, so Stadtsprecher Hasberg.
Die 5. Gegendemonstration angemeldet, die bleiben bestehen aus dem einfachen Grund, weil sich in der Sicherheitsanalyse das Innenministerium ausdrücklich und ausschließlich auf Legida bezogen hat. Es ging immer um eine Absicherung der Legida-Demonstration. Es ging nicht um das gesamte Demonstrationsgeschehen. Und wenn wir entsprechend mitgeteilt bekommen, dass die Polizei sich außerstande sieht, nur diese Legida-Demonstration zu schützen, dann können wir auch nur die absagen.
Die Absage der Legida-Demonstration am Montag wird für heftige Diskussionen sorgen. Erst am 19. Januar hatte die Polizei in Dresden wegen Terrorgefahr eine Demonstration von Pegida abgesagt. Danach wurde deutschlandweit und über Parteigrenzen hinweg immer wieder betont, dass so etwas eine Ausnahme bleiben müsse, weil das Versammlungsrecht zu den zentralen Grundrechten gehöre und geschützt werden müsse.
Ines Meinhardt berichtete aus Leipzig. In der Slowakei ist ein Referendum gegen die Rechte von Homosexuellen klar gescheitert. Die Beteiligung lag nur bei gut 20% der Stimmberechtigten. Um bindend zu sein, hätte sie bei mehr als 50% liegen müssen. Das Referendum war von einer kirchennahen Allianz durchgesetzt worden. Sie wollte gleichgeschlechtliche Ehen dauerhaft verbieten und auch Adoptionen durch Homosexuelle ausschließen. Stefan Heinlein berichtet.
Grenzenloser Jubel bei den Gegnern des Referendums. In einer Kellerbar in Bratislava verfolgen sie die Stimmauszählung. Rasch ist klar, die deutliche Mehrheit der Slowaken ist den Urnen ferngeblieben. Eine klare Niederlage für die konservative Familienallianz, so die Aktivistin Hanna Fabri. Wir sind sehr glücklich. Eine tolle Sache. Das Referendum war ein Versuch, unsere Rechte weiter einzuschränken. Es war nicht richtig, dass es überhaupt stattgefunden hat. Die Menschen sind deshalb zu Hause geblieben. Das ist für uns ein voller Erfolg. Zufriedene Gesichter, aber auch bei der kirchennahen Allianz für die Familie. Mit dem Konterfei des Papstes hatte sie auf ihren Wahlplakaten für die Teilnahme an dem Referendum geworben. Zwar habe man das notwendige Quorum von 50% klar verfehlt, doch die überwiegende Mehrheit der Wähler habe Nein gesagt zur Homo-Ehe und zum Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare, so der Sprecher der Familienallianz Anton Kromik. Diese Menschen geben uns ein klares Mandat. Die Politik muss die Familien stärker unterstützen. Sie steht im Zentrum unserer Gesellschaft. Es ist notwendig, dass Kinder Vater und Mutter haben. Tatsächlich ändert das klar gescheiterte Referendum vorerst nichts an der rechtlichen Situation homosexueller Paare in der Slowakei. Eine im vergangenen Jahr mit großer Mehrheit im Parlament angenommene Verfassungsänderung definiert die Ehe ausschließlich als eine Verbindung zwischen Mann und Frau. Die von der katholischen Kirche massiv unterstützte Familienallianz wollte mit der Volksabstimmung eine mögliche Aufweichung dieser Regelung durch die Europäische Union verhindern. Doch das deutliche Ergebnis des Referendums könnte nun das Gegenteil bewirken, so die Soziologin Silvia Porobenova. Die Slowaken haben der Welt gezeigt, wir sind eine moderne, offene und säkulare Demokratie. Es ist deshalb völlig logisch, gewisse Prozesse werden nun beschleunigt. Unsere Nachbarn Tschechien, Ungarn und Österreich ermöglichen bereits registrierte Partnerschaften. Diese Diskussion wird nun auch bei uns weitergehen. Der Druck auf die Politik werde weiter wachsen. Schon in den nächsten Tagen, so die Erwartungen, werden Bürger und Menschenrechtsgruppen die Forderung nach der rechtlichen Gleichstellung von Schwulen und Lesben lautstark erheben.
Der britische Prinz Charles zeigt mal wieder, dass er mehr sein will als ein Repräsentant des Königshauses. Er besuchte heute ein Lager für syrische Flüchtlinge in Jordanien. Es war der Auftakt einer 6-tägigen Reise durch den Nahen Osten. Prinz Charles will sich dort vor allem mit der schwierigen Lage von Christen in der Region auseinandersetzen. Und er ist besorgt, dass muslimische Jugendliche aus Großbritannien radikalisiert werden könnten. Jens-Peter Marquardt berichtet.
Der Thronfolger macht sich große Sorgen. Britische Jugendliche lassen sich durch islamistische Ideen radikalisieren. Viele hundert haben sich Terrorgruppen angeschlossen und kämpfen an der Seite der Milizen des sogenannten Islamischen Staates. Nicht nur die britische Regierung, auch Prinz Charles ist alarmiert. Das ist eine meiner größten Sorgen. Das Ausmaß ist alarmierend, besonders in unserem Land, in dem wir unsere Werte so hoch halten. Charles wandte sich mit diesen Worten an die Hörer von Radio 2, einem populären Programm der BBC, kurz bevor er nach Jordanien aufbrach, um den jordanischen König der Solidarität der Briten zu versichern. Charles setzt sich in diesem Interview auch für die Rechte und den Schutz der Christen in der muslimischen Welt ein, aber auch dafür, Brücken zwischen den Religionen zu bauen. Seine Mutter ist Oberhaupt der anglikanischen Kirche. Der Prinz mischt sich mit diesen Äußerungen in eine öffentliche Debatte ein, die derzeit die Gemüter in Großbritannien erregt und erhitzt und auch eine wichtige Rolle im beginnenden Wahlkampf spielt. Am 7. Mai wählen die Briten ein neues Unterhaus. Besonders nach den Anschlägen in Frankreich ist auch in Großbritannien die Terrorangst groß. Der Thronfolger ist erschreckt darüber, dass es britische Jugendliche sind, die islamistischen Hassparolen folgen. Man müsste doch eigentlich annehmen, dass die Jugendlichen, die hier geboren sind, hier zur Schule gehen, auch unser Wertesystem annehmen. Anders als seine Mutter nimmt Charles immer wieder Stellung zu politischen Fragen und löst damit auch immer wieder Diskussionen aus, ob er als König die traditionell neutrale und zurückhaltende Rolle britischer Monarchen womöglich verlassen würde. In der vergangenen Woche hat ein neues Buch über Charles, seine Ansichten und seinen Hofstaat diese Diskussionen neu belebt. Noch ist das aber alles Theorie. Die 88 Jahre alte Queen denkt nicht ans Abdanken. Der jetzt 66 Jahre alte Prinz muss weiter warten.
Jens-Peter Marquardt berichtete. Der Himmel über Berlin, das ist einer der Filme, die fast jeder mal gesehen hat. Und eben da in Berlin wird dessen Regisseur Wim Wenders in diesem Jahr mit dem Ehrenbären der Berlinale ausgezeichnet. Die Jury sagt, der gebürtige Düsseldorfer habe das Filmgedächtnis vieler Menschen geprägt. Alexander Soyes hat die Regielegende getroffen.
Mehr Wenders als im Moment geht kaum. Im Januar wurde sein letzter Film, Das Salz der Erde, für den Oscar nominiert. Das MoMA in New York widmet ihm im März eine Ausstellung mit seinen Filmen. Und jetzt schon zeigt die Berlinale sein Werk in einer großen Hommage.
Knüppeldick.
Knüppeldick, tatsächlich kommt es gerade im besten Sinne. Ganz oben im höchsten Gebäude am Potsdamer Platz mit Panoramablick über die Berlinale nimmt sich Wenders mitten im Trubel Zeit für ein kurzes Gespräch, bei dem es vor allem natürlich um ihn geht, um sein Schaffen und die Würdigung seines Werks.
Ich sehe es nicht so sehr als was, was ich kriege, sondern was dieses Werk kriegt. Und das ist von mir ein bisschen unabhängig, dadurch, dass es auch ganz unabhängig jetzt existiert in der Stiftung, wo die Filme alle liegen. Die gehören sich jetzt sozusagen selbst, sie gehören niemandem mehr und auch nicht mehr mir. Und so kann ich auch wohlgemut auf diese Ehrungen sehen, und es immer so von meiner Person wegschiebe und sagen, ja, das ist ja für das Werk und das ist ja selbstständig.
Nicht ganz so nur für sich stehend ist allerdings sein neuester Film Everything Will Be Fine, mit dem er im Wettbewerbsprogramm das i-Tüpfelchen auf die große Wim Wenders Show dieses Jahres setzt.
Dadurch, dass wir die Hommage so lange schon vorbereitet haben und auch so lange daran gearbeitet haben mit der Stiftung, mit unserem ganzen Team, war das für mich so, dass über fast ein Jahr hin das große Ziel, dass das alles fertig wird und dass das schön wird und dass da jetzt noch der neue Film dazukommt und dass wir es wirklich geschafft haben, ihn fertig zu machen, ist so ein bisschen so ein Sahnebonbon. Und natürlich liegen da jetzt auch schon 4 Jahre Arbeit drin und es ist natürlich schon was anderes, einen neuen Film zu zeigen als eine Hommage und da noch niemand den Film gesehen hat und wer überhaupt noch nie irgendein Publikum hatten für den Film, ist da natürlich auch ein bisschen Muffensausen und es ist da schon ein bisschen spannender als 10 alte Filme zu zeigen.
Spannend auch deswegen, weil Everything Will Be Fine Wim Wenders zweiter 3D-Film nach Pina ist und weil es der einzige Berlinale Film in 3D ist.
Damals, als wir uns das vorgenommen haben, das ist jetzt auch schon wieder 5 Jahre her, wir hatten das Projekt Everything Will Be Fine schon vor Pina ins Auge gefasst. Damals habe ich mir gedacht, wenn der Film rauskommt, Everything Will Be Fine, ist das einer unter vielen 3D-Filmen, Erzählfilmen, die dann laufen. Ich habe mir auch nicht gedacht, dass dafür in der Berlinale jetzt die ganze 3D-Anlage extra eingebaut werden muss, weil das der einzige ist.
Direkt im Anschluss an die Hektik der Berlinale gibt es dann noch eine kurze Verschnaufpause für Wim Wenders. Und dann könnte er im dritten Anlauf nach den Nominierungen für Buena Vista Social Club und Pina Ende Februar für Das Salz der Erde seine Karriere vielleicht endlich auch noch mit einem Oscar krönen. Wim Wenders.
Also ich glaube, es ist besser, man geht nicht davon aus. Und dann kann man auch, glaube ich, ruhiger schlafen, wenn man davon ausgeht, dass man um einen Werner Herzog Filmtitel zu variieren. Du hast ja eine Chance, also nutze sie.
Von der Berlinale kommen wir jetzt zum Sport im Echo des Tages. Die Mannschaft der Stunde in der Fußball-Bundesliga hat wieder zugeschlagen. Werder Bremen hat auch das dritte Spiel der Rückrunde gewonnen. Gegen Leverkusen gab es am Nachmittag einen 2:1 Heimsieg. Alexander Lorenz aus der Sportredaktion. Bremens Tour aus dem Tabellenkeller geht weiter. Wo liegt Werder denn jetzt?
Mittlerweile schon in der oberen Tabellenhälfte, so schnell kann es gehen. Platz 8 für die Mannschaft um Stürmer Davy Selke, der Torschütze zum zwischenzeitlichen 1:0.
Wir haben einfach gerade ein großes Selbstbewusstsein und haben Spaß, wie man auch gerade gehört hat. Und da gelingen dann auch solche Kombinationen und dann trifft man den Ball auch mal richtig und dann klappt auch mal alles und das haben wir uns hart erarbeitet.
Bremen im Moment sowas wie die Mannschaft der Stunde in der Bundesliga. Leverkusen dagegen hinkt den eigenen Ansprüchen ein wenig hinterher und bleibt auf Rang 6. Mittelfeldspieler Karim Bellarabi.
War ein schwieriges Spiel hier heute. Ja, man merkt, dass die Bremer gut drauf sind. Aber trotz alledem hatten wir gute Chancen eigentlich und können das Spiel in der 2. Halbzeit noch drehen. Aber es ist natürlich auch ärgerlich, wenn man dann so schnell 2 Gegentore bekommt.
Im anderen Sonntagsspiel stehen sich gerade Augsburg und Frankfurt gegenüber. Rund 25 Minuten sind vorbei. Im Moment steht es 2:1 für Augsburg.
Ja, vom Fußballplatz geht's in den Schnee. Wir kommen zum Wintersport. Heute waren die deutschen Biathleten wieder sehr erfolgreich. Können wir da schon von WM-Form sprechen?
Ja, absolut. Nur leider sind die Weltmeisterschaften erst in 4 Wochen. Das heißt, die Form muss noch ein bisschen halten. An diesem Wochenende jedenfalls stand erst einmal der Weltcup in Tschechien auf dem Programm. Zum Abschluss wurden heute die Verfolgungsrennen ausgetragen. Und sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen hat's ein deutscher Sportler aufs Podest geschafft. Simon Schemp wurde Zweiter. Laura Dahlmeier landete auf Rang 3. Sie, Laura Dahlmeier, hatte gestern ja schon den ersten Weltcup-Sieg ihrer Karriere gefeiert.
Ja, wenn es läuft, läuft's. Das stimmt. Ich war mir gar nicht ganz sicher, ob es Sinn macht, hier in Novi Mesto überhaupt einen Start zu gehen und mich gar nicht so speziell darauf vorbereitet. Und anscheinend ist die Taktik wirklich gut aufgegangen und jetzt schon mit der dritten Podestplatzierung, also ist wirklich gigantisch.
Skispringer Severin Freund dagegen hatte keinen Grund zum Jubeln. Nach seinem Sieg in Titisee-Neustadt gestern ist er dort heute beim zweiten Springen in Führung liegend nach dem ersten Durchgang disqualifiziert worden. Seine Skier waren im Verhältnis zum Körpergewicht zu lang. Bester Deutscher wurde heute Richard Freitag als 8. Der Sieg ging an den Norweger Anders Fannemel.
Wir gehen noch unter das Hallendach und schauen zum Hockey und Tennis. Was hat es da heute aus deutscher Sicht gegeben?
Die deutschen Hockey-Damen haben das Endspiel der Hallen-WM in Leipzig verloren. Die Titelverteidigerinnen zogen gegen die Niederlande im Penalty-Schießen mit 0:1 den kürzeren. Die deutschen Männer hatten zuvor das Spiel um Platz 3 gegen den Iran gewonnen. Damit sind die erfolgsverwöhnten Nationalmannschaften des Deutschen Hockeybundes zum ersten Mal titellos geblieben. Große Freude dagegen im Lager der deutschen Tennisdamen. Das Team hat den Einzug ins Fed Cup Halbfinale geschafft. Im Erstrundenduell gegen Australien gewann Andrea Petkovic das vierte Einzel und holte damit den entscheidenden dritten Punkt. Im Halbfinale trifft Deutschland im April auf Russland.
Tja, und mit diesen Ergebnissen vom Sport endet das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.